Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Als Jean-Pierre Wils gefragt wurde, ob er einen philosophischen Essay über die Corona-Krise schreiben wolle, lautete sein Arbeitstitel zunächst »Die Corona-Erbschaft«. Das klang so, als könne man schon zurückblicken. Das Buch, das aus dieser Idee entstand, ist aber anders geworden, viel grundsätzlicher, aber auch viel vorläufiger. Jean-Pierre Wils hat ergründet, wie wir Wirklichkeit wahrnehmen und wie wir sie leugnen, welche Zerwürfnisse sichtbar werden und wie Spaltungen überwunden werden könnten. Der große Riss, so hat er das Ergebnis genannt. Jean-Pierre Wils ist Professor für theologische Ethik in Nimwegen in den Niederlanden. Jetzt ist er uns aus Rostock zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Wils.
Ja, schönen guten Morgen.
Wo verläuft der große Riss?
Das ist gar nicht mal so einfach zu sagen. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, also dass die steigenden Energiepreise und die Inflation womöglich soziale Verwerfungen hervorrufen wird. Und dann sind wir gewissermaßen inmitten des Themas. Es gibt eine Spaltungstemperatur in unserer Gesellschaft, also die angesichts gegenwärtiger und erst recht angesichts künftiger Herausforderungen also immer mehr eigentlich also zu Verwerfungen führen wird, die bisher teilweise eigentlich noch vergleichsweise unsichtbar gewesen sind, jedenfalls also bis zu der Corona-Pandemie, aber jetzt also immer sichtbarer werden.
Ja, was hat denn Corona sichtbar gemacht, was vorher schon da war, und was hat die Pandemie hervorgerufen an Rissen?
Also sichtbar gemacht hat die Corona-Pandemie erstens also die enormen sozialen und ökonomischen Spaltungen und Spannungen in unserer Gesellschaft. Also nach einer sehr kurzen, nennen wir sie euphorischen Beginnphase, war ganz klar eigentlich, dass die Lasten der Pandemie höchst unterschiedlich verteilt sind. Es gab Profiteure des pandemischen Geschehens und es gab auch die vielen Leidtragenden. Das hatte mit ihrer sozialen und ökonomischen Positionierung in hohem Maße zu tun. Also das ist jedenfalls das sichtbarste Zeichen, eigentlich bereits nach sehr kurzer Zeit. Mittelfristig haben wir erlebt eigentlich, dass das Aggressionspotenzial ständig zugenommen hat, also der Aggressionspegel ist gestiegen. Schon sehr bald tauchten Begriffe auf, die vorhin, glaube ich, weniger en vogue waren in unserer Gesellschaft. Man hat eigentlich immer mehr von Freunden und Feinden gesprochen. Und also dass also diese Freund-Feind-Bilder populär geworden sind, zeigt gewissermaßen eigentlich, wie scharf mittlerweile eigentlich auch die Spannungen wahrgenommen werden. Wir haben ja auch die Pandemiekrise, wir haben das Virus auch vor allem eigentlich in Kriegsmetaphern zur Sprache gebracht. Also der französische Präsident Macron sprach davon, dass wir im Krieg seien, nous sommes en guerre. Wir haben sogar eigentlich in dem Moment, wo die Krise etwas nachließ, davon gesprochen, es gäbe jetzt einen Liberation Day, einen Freiheitstag. Das insinuiert, dass wir vorhin gewissermaßen eigentlich in Gefängnissen, also in einem Ausnahmezustand uns befunden haben. Also das ist also keine gemütliche Rhetorik. Und diese Rhetorik zeigt, wenn man so will, eigentlich auch das Spaltungs- und Spannungsniveau in unserer Gesellschaft auf.
Sie befassen sich in Ihrem Buch mit großen Begriffen. Haben Sie auch jetzt gerade schon angedeutet, Gerechtigkeit, Freiheit, Wirklichkeit, / Wahrheit. Ich möchte mal mit der Wirklichkeit beginnen.
Gerne.
Ein Riss ist die Frage, wie nehme ich die Wirklichkeit wahr? Nehme ich sie überhaupt wahr oder leugne ich zum Beispiel, dass es eine gefährliche Pandemie gibt oder dass wir schon eigentlich in der Klimakatastrophe sind? Wie kann es denn sein, dass zum Beispiel Menschen, die von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, bei dieser Demonstration laut hinausrufen, sie lebten in einer Diktatur? Das ist ja auch ein Beispiel, das Sie an verschiedenen Stellen nennen für diesen Riss in der Wirklichkeitswahrnehmung.
Ja, genau. Also das hat, glaube ich, eigentlich auch mit einem befremdlichen Mangel an Realismus zu tun. Und wir sind jetzt eigentlich direkt bei einem ganz wichtigen philosophischen Thema. Also ich versuche sozusagen so kompakt möglich auch zu erklären. Also wir haben in den letzten 30, 40 Jahren zunächst einmal natürlich in eher akademischen Kreisen eigentlich einen Aufstieg des sogenannten Konstruktivismus erlebt. Konstruktivismus heißt, die Wirklichkeit wird von uns eigentlich in einem hohen Maße und primär konstruiert. Also sie ist das Ergebnis unserer Sprache, sie ist das Ergebnis unserer kulturellen Identität, Identitäten, im Plural muss man natürlich heute hinzufügen. Sie ist das Ergebnis eigentlich unserer neurologischen Ausstattung, sie ist das Resultat unseres Gehirns. Und also im Zuge dieser Entwicklung ist uns die Realität immer mehr abhanden gekommen. Hinzu kommt natürlich also die enorme Macht von Bildern und Medien, die, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen eigentlich auch eingehüllt haben in einem Kokon, also indem sie eigentlich also immer mehr Abstand genommen haben von den Realitäten. Also diese Realitäten wurden immer mehr distanziert, auch immer als das Ergebnis von andersartigen Interessen identifiziert. Wir taten uns sehr, sehr schwer, um sozusagen mit dem Realitätsgehalt der Wirklichkeit zu rechnen. Und eine der ersten Reaktionen auf die Pandemie war natürlich, dass die Pandemie womöglich eigentlich eine Erfindung sei, eine Konstruktion. Also es passt sozusagen zu dieser Gewohnheit, zu diesem Habitus, den wir seit 3-4 Jahrzehnten eigentlich eingeübt haben.
Wie ist es denn möglich, sich der Wirklichkeit zu stellen, außer zu appellieren, Leute, stellt euch der Wirklichkeit, unterscheidet zwischen dem, was stimmt und zwischen dem, was nicht stimmt. Wie geht das?
Also ich glaube, das geht zunächst einmal dadurch, dass man vor die Haustüre geht und sich eigentlich auch mit den Realitäten konfrontiert. Also ein Corona-gemäßes Beispiel sind natürlich also die Realitäten auf den Intensivstationen, auf den Lungenstationen, sozusagen die Katastrophen, die menschlichen Abgründe, die sich dort gezeigt haben. Man kann natürlich auch so tun, als ob sogar eigentlich diese medizinischen Sachverhalte, also lediglich Erfindungen von irgendwelchen perversen Konstrukteuren eigentlich auch sei. Also es gibt offensichtlich eine sehr hohe Bereitschaft und mittlerweile eine sehr hohe Fähigkeit von Menschen, also sich diesen Erfahrungen eigentlich auch zu entziehen. Man möchte sich nicht konfrontieren mit ihnen.
Und dann würden Sie sagen, über das Wir müssen wir auch nochmal sprechen, wer das ist, genau. Sollen wir Wirklichkeitsverleugner, Verleugnerinnen an die Hand nehmen und mit ihnen auf die Intensivstation gehen?
Ja, hoffentlich nicht, weil sie müssen sich natürlich entsprechend desinfizieren, was für sie wahrscheinlich auch schon eine hohe Selbstüberwindungshürde darstellt. Ja, ich meine, wir brauchen, wenn man so will, eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Einübung in die Realitäten. Also das heißt beispielsweise auch in die Realitäten der, wie ich vorhin schon angedeutet habe, der sozialen und der ökonomischen Verwerfungen. Aber wir hüllen uns also sehr gerne eigentlich also in Bildern, in auch Autosuggestionen, die zu uns sagen, es hängt eigentlich im Grunde alles nur von dir ab. Und also dein Standpunkt und deine Sichtweise ist eigentlich die richtige, weil du bist die einzige Wahrheitsreferenz. Es ist sehr schwer, das gebe ich zu, es ist sehr schwer, dagegen anzukämpfen, denn wir haben sozusagen diese Gewohnheit also jahrzehntelang eingeübt.
Wer ist dieses Wir?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wer dieses Wir ist. Also zunächst einmal gibt es dieses Wir als Ganzes nicht. Also ich meine, die Spaltungsmetaphorik deutet schon darauf hin, eigentlich, also dass es dieses einheitliche Wir nicht gibt. Also dieses Wir ist ein Stück weit, könnte man sagen, in den letzten Jahrzehnten teilweise zerfallen. Also unter der Common Sense, eigentlich die Bereitschaft, um sozusagen also einen Gemeinsinn in vielen Lebensbereichen zu entwickeln und auch gemäß eines Gemeinsinns zu handeln, ist vergleichsweise niedrig. Also dieses Wir als ein Ganzes gibt es nicht. Also man kann sagen, das Wir ist gewissermaßen eigentlich ein künftiges Wir, denn die Zukunft werden wir nur dann bestehen, wenn dieses Wir ein gemeinsames wird und nicht sozusagen eines, das auf Kriegsfuß zueinander steht. Also das Wir ist, wenn man so will, eher eine kleine Utopie, wo wir hin müssen als ein Ausgangspunkt. Also wir müssen uns quasi bemühen, eigentlich also aus dieser Spirale von pausenlosen gegenseitigen Verdächtigungen, also alles, was wir sagen, alles, was wir täten, sei lediglich Interessen interessiert und es sei unmöglich, miteinander auf der Grundlage von guten Gründen zu kooperieren. Also diese Kooperationsbereitschaft, die müssen wir, glaube ich, in einem hohen Maße eigentlich erneut anstreben.
Mit dem Ethiker Jean-Pierre Wils spreche ich über sein Buch Der große Riss als ein Faktor für diesen Riss und auch für die Unfähigkeit, sich auf eine gemeinsame Wirklichkeit, jedenfalls so grosso modo, zu verständigen. Machen Sie eine Veränderung oder wie Sie es nennen, eine Trivialisierung des Freiheitsbegriffs aus. Sie schreiben, Freiheit sei heute gleich Ungebundenheit, Eigensinnigkeit. Man macht ein Recht geltend, eigentlich alles für sich in Anspruch zu nehmen, was man glaubt, was einem zusteht, aber eben nicht Freiheit im Sinne von Bindung, im Sinne von Rücksicht, im Sinne von Schonung der anderen. Wie sähe denn ein anspruchsvollerer Freiheitsbegriff aus?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns zunächst einmal lediglich eigentlich besinnen auf das, was bestimmte Freiheiten möglich macht. Also ich denke, dass wir manchmal so tun, als seien wir, wenn man so will, frei geboren. Also wir sind sozusagen dem Mutterleib entschlüpft und also das erste Krähen, was wir veranstaltet haben, heißt übersetzt, ich bin frei. Und also das ist eine Haltung, die sehr stark natürlich verbunden ist mit einer Lebenswirklichkeit, die daraus besteht, ständig eigentlich auch wählen zu können und wählen zu dürfen. Also wir leben, wenn man so will, in einer Welt voller Optionen, in einer Welt überfüllt mit Produkten und Konsumartikeln. Und wir haben, wenn man so will, angesichts dieser überfüllten Regale die Möglichkeit zu wählen. Und ich glaube, dass diese Wahlfreiheit in diesen Konsumtempeln ein Stück weit eine Urszene eigentlich dessen ist, was wir heute unter Freiheit verstehen. Wenn wir aber etwas genauer auf sozusagen diese freiheitliche Disposition eines Subjektes achten, dann sehen wir sehr schnell, dass diese Freiheit sich enormen sozialen Verabredungen, Regelungen, Restriktionen, Normen verdankt. Also wir sind sozusagen nicht, wenn wir die Haustüre verlassen, frei, sondern wir nur deshalb in einem hohen Maßen frei, weil vieles gewissermaßen nicht erlaubt ist, weil auch vieles verboten ist, weil es Regeln gibt, die uns, weil es Normen gibt, die uns binden. Also wir, also um ein triviales Beispiel zu nennen, eigentlich also die Freiheit des deutschen Autofahrers, also freie Fahrt für freie Bürger, ist nur deshalb eigentlich eine Freiheit, eine angebliche Freiheit. Ich bezweifle, dass diese Freiheit wirklich so groß und so wichtig ist. Aber jedenfalls, sie ist aufgebaut auf der Grundlage eines enormen Netzes an Regeln, Restriktionen, sozusagen Normen, Verboten. Also wir sollten, glaube ich, nicht dazu übergehen zu meinen, also die Bewegungsfreiheit eines Autofahrers besteht auch darin, auf der Autobahn die Richtung seines Vorankommens zu wählen. Also so, dass aus Freidenkern, Freilenkern werden. Also das ist ein fundamentales Missverständnis. Und wir gehen in eine Zukunft hinein, in der gerade eigentlich also diese Rücksichtnahme, also diese Abstimmung dessen, was wir tun, aber auch dessen, was wir lassen, in der sozusagen diese Kooperation, sozusagen der Freiheitsräume, die wir uns noch erlauben können und der Freiheitsrestriktionen, die wir uns selber irgendwann auflegen müssen, sozusagen, also in diese Zukunft können wir nur gemeinsam marschieren und das ist eben auch das Wir, über das wir vorhin gesprochen haben.
Ja, Sie sagten eingangs, dass sich in der Corona-Pandemie der Ton der Auseinandersetzung verschärft habe, dass man in Kategorien Freund, Feind stärker denke und das auch artikuliert. Ist der Neoliberalismus, der in Ihrem Buch sehr häufig vorkommt, ist das Ihr Feind?
Ach, das ist jetzt also eine sozusagen knifflige Frage. Also ich würde mich auf die Kompromissformel einlassen, also dass der Neoliberalismus mir nicht sehr sympathisch ist. Und zwar deshalb nicht, weil das also Grundprinzip eigentlich also dieses, wenn man so will, Wirtschaftsmodells, aber es ist auch ein Sozialmodell mittlerweile geworden, darauf basiert, dass wir eigentlich unsere Beziehungen untereinander und sogar sozusagen die Beziehung zu einem selbst in Marktbegriffen, in Marktkategorien ausformulieren können. Und in diesem Modell spielte also diese sogenannte Chancengleichheit eine sehr wichtige Rolle. Also das war gewissermaßen so eine Art von Restriktion angesichts eines allzu libertären Liberalismus. Also diese Chancengleichheit, die dann auch von sehr vielen sozialdemokratischen Parteien umarmt worden ist vor etwa 30, 40 Jahren, besteht gewissermaßen darin zu sagen, ja, wir sorgen, wenn man so will, für so ein Minimum an gleichen Ausgangsbedingungen, aber es kommt letzten Endes nur auf dich an. Und alles, was du erreichst in deinem Leben, eigentlich ist das Resultat deiner Verdienste, deines Engagements, der Nutzung deiner Fähigkeiten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du gewinnst, beziehungsweise diejenigen, die gewonnen haben, scheinen die Position, die sie innehaben, deshalb zu besitzen, weil sie diese Position verdient haben. Umgekehrt heißt es, diejenigen, die es nicht geschafft haben, haben es deshalb geschafft, weil sie entweder zu faul oder zu unfähig oder zu dumm oder sonst was gewesen sind in ihrem Leben. Und das ist ein verhängnisvolles Modell, weil es führt, wenn man so will, strukturell zur Demütigung derjenigen, die es nicht schaffen. Und sie führt dazu, dass wir eigentlich auch die Position in unserer Gesellschaft nicht mehr in Frage stellen können, weil sie gelten angeblich als das Resultat von persönlichen
Diensten. Sie sind ja auch Theologe. Es gab mal eine christliche Soziallehre, die politisch sehr einflussreich war, gerade in der Bundesrepublik, beim Aufbau der Sozialsysteme zum Beispiel, aber auch darüber hinaus. Sehen Sie ein so grundsätzliches Nachdenken noch um diesem, wie Sie es genannt haben, demütigenden Modell der im Prinzip der Regulierung nur durch den Markt und dieser komischen Meritokratie, um der etwas entgegenzusetzen?
Ja, also ich sehe das natürlich zunächst mal als Philosoph, also ich bin ja im Hauptberuf als Philosoph tätig und nicht als Theologe. Aber es gibt natürlich auch in dieser theologischen Tradition eigentlich dieses Ideal des Bonum Commune, also des gemeinschaftlichen Gutes. Ich glaube, das müssen wir heute natürlich übersetzen. Und die Übersetzung lautet eigentlich für mich, wir sollten, das übrigens hat auch alles mit den ökologischen Realitäten der Gegenwart und erst recht der Zukunft zu tun. Wir müssen uns erneut kümmern um die Grundgüter, um die öffentlichen Güter. Und das ist, wenn man so will, eigentlich eine oppositionelle Position angesichts des Neoliberalismus. Das heißt, es gibt einige Grundgüter in unserem Leben, die wir eigentlich also nur gemeinsam auf die Dauer sichern können. Wir sprechen hier über Wasser, wir sprechen über Nahrung, wir sprechen über Energie, wir sprechen über Bildung, über Gesundheitseinrichtungen und dergleichen. Die haben wir in den letzten Jahrzehnten systematisch ausgelagert, privatisiert, externalisiert und jetzt stehen wir vor der Aufgabe, sie mühsam eigentlich wieder zurück in die eigene demokratische Kontrolle und zurück in die eigenen Regionen zu holen. Es gibt etliche Ökonomen mittlerweile weltweit, die in diese Richtung denken. Also das sind wesentliche Korrekturen, die wir vollziehen müssen. Also wir müssen gewissermaßen eigentlich auch uns in Zukunft auf die Resilienz und eigentlich noch mehr sogar auf die Überlebensfähigkeit eigentlich der Regionen einstellen. Wir werden sie sehr viel mehr stärken müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
Sie haben gerade das Wort Korrektur benutzt. In Ihrem Buch finden sich Wörter wie Umkehr, Askese, Verzicht. Es ist ein religiöses Vokabular, ein starkes Vokabular. Ist es Zufall?
Das ist bestimmt kein Zufall. Es ist aber sozusagen weniger religiös, als vielmehr systematisch motiviert, also in dem Buch. Ja, also es gibt bestimmte Kategorien, die ich benutze und die ich auch gerne verteidigen würde. Und ich bin Gott sei Dank da längst nicht der Einzige, der das tut. Aber es gibt bestimmte Begriffe, die sind, wenn man so will, wir reden ein bisschen über die Pandemie, die infiziert sind. Ja, das sind Begriffe wie Verbot und Verzicht. Also das sind unsympathische Begriffe, die scheinbar eigentlich aus einer vergangenen Zeit stammen, als solche Negativitäten eigentlich noch akzeptiert worden sind. Ich glaube, dass wir jetzt uns auf der Schwelle sozusagen einer Zeit befinden, in der wir erneut nachdenken müssen, ob wir zunächst einmal erstens nicht damit aufhören, also ständig durch eine rosa getönte Brille in die Wirklichkeit zu gucken, eigentlich also sie ständig zu euphemisieren, also sie schön zu reden und schön zu sehen und endlich anerkennen, zweitens, dass wenn wir das nicht tun und uns mit den Realitäten stärker konfrontieren, dies beinhalten wird, dass wir in Zukunft stärker mit Restriktionen leben werden. Also ich glaube, die Option, die wir haben angesichts der Herausforderung ist folgende, also entweder sozusagen wären wir bestimmte auch Freiheitseinschränkungen, ich sage das jetzt mal so, bestimmte Freiheitseinschränkungen ungeordnet in Kauf nehmen oder geordnet sozusagen realisieren müssen. Das ist die Alternative. Also wir werden sozusagen mit diesem Expansionsdrift, der uns alle erfasst hat, eigentlich also mit der Grundhaltung, dass wir die gesamte Welt, dass wir die Räume sozusagen restlos also besetzen und ausnutzen müssen. Also wir müssen mit dieser Haltung aufhören.
Sie fordern Verzicht, das ist ja auch vernünftig. Nur die Reflexe, die eine solche Forderung hervorruft, die sind ja auch klar. Das gilt als Bevormundung, sie gelten dann als Spaßbremse. Das sieht man ja schon bei so einem banalen Beispiel, wie dass man unter 5 Minuten vielleicht mal duschen sollte. Dann haben sie die Freiheitsfraktion, die ruft, na jetzt dusche ich aber erst recht heiß, eine Viertelstunde lang. Wie könnte Verzicht verlockend und verheißungsvoll sein?
Genau, ich meine, Sie haben es ja selber schon angedeutet. Also wir müssen natürlich drittens sozusagen diese Sichtweise auch attraktiv machen. Und wir versäumen es also ständig, kleine Übungen zu machen, die uns zeigen könnten, dass eine solche Verzichtsleistung in Anführungsstrichen eigentlich durchaus etwas Attraktives, etwas Anziehendes hat. Wir haben das leider verpasst. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Vorfeld der Wahl, in den Wahlkämpfen und auch jetzt angesichts des Ukraine-Krieges haben wir es verpasst. Wir sind offensichtlich nicht in der Lage, uns mal für eine bestimmte Weile wenigstens zu verständigen darüber, dass wir etwas langsamer fahren auf den Autobahnen. Also das ist kein triviales Beispiel, weil wenn wir das täten, wenn wir den Versuch unternehmen, das zu tun, also ich behaupte, dass das so wäre, würden wir die Erfahrung machen, dass das Leben dadurch nicht schlechter wird, dass wir womöglich sogar schneller ankommen und also dass das uns insgesamt, wenn man so will, besser disponieren würde, als wenn wir weiter rasen würden. Und wir würden vor allem merken, am eigenen Leib, und fast alle von uns sind Autofahrer und Autofahrerinnen, wir würden am eigenen Leib merken und erfahren, also dass es um sozusagen bestimmte Momente jetzt des Umkehrens gibt, an diese Kleinigkeit nicht. Also es ist ein triviales Beispiel, umso beschämender ist, dass wir uns überhaupt nicht haben einigen können, uns auf eine solche Kleinstübung einzulassen.
Ihr Buch ist durchaus anspruchsvoll geschrieben, also vermutlich jetzt nicht für ein Millionenpublikum. Stimmt Sie denn etwas optimistisch, dass es gelingt, dieser Drift massenwirksam etwas entgegenzuhalten?
Ja, also es ist, denke ich, nicht so sehr eine Frage, ob ich jetzt optimistisch bin. Also es ist, wenn man so will, eine Verpflichtung, um sozusagen mit diesen neuen Realitäten umzugehen. Also allzu zuversichtlich bin ich nicht, aber ich würde nicht dafür kämpfen, wenn ich keinerlei Aussicht sehe, dass es auch ein Stück weit gelingen könnte. Also ich glaube, es hängt sehr, sehr stark damit zusammen, dass wir uns, wenn man so will, erneut demokratisch selbst ermächtigen, indem wir auch vor der eigenen Haustür anfangen. Also mit einer Mikropolitik vor der eigenen Haustür habe ich das genannt. Also wir werden sozusagen uns in diese Praktiken in der unmittelbaren Umgebung engagieren müssen. Und das ist etwas, was Menschen auch wirklich motiviert. Also es reicht in der Tat nicht aus, Menschen mit Informationen auszustatten und mit Argumenten, sondern sie müssen irgendwann diesen kleinen Schritt in eine bestimmte Praxis hineinwagen. Das ist die Praxis, die Menschen eigentlich auch motiviert.
Sagt Jean-Pierre Wils. Vielen Dank. Sein Buch heißt Der große Riss, wie die Gesellschaft auseinanderdriftet und was wir dagegen tun müssen. Es ist im Hirzel Verlag erschienen.